Wunderschönen guten Morgen wünsche ich allen. Ich wurde bereits vorgestellt, ich bin ja regelmäßig hier bei Ihnen. Alle 2-3 Jahre komme ich, um über verfolgte Christen zu berichten. Ich bin das Gesicht von Open Doors, kann man so sagen. Mein Name ist Alex Lind, Lind wie die Schokolade, sage ich dazu. So süß ist mein Name, aber das Thema ist nicht so süß. Wir werden heute über verfolgte Christen uns mehr auseinandersetzen und beschäftigen. Und ich darf jetzt mit der Predigt dienen. Und danach werden wir Gebetszeiten haben und Informationen aus 2 Ländern wie Eritrea und Indien haben. Es gibt Dinge, die sind allgemeingut und scheinbar offensichtlich. Die sagt jeder, sie schreibt jeder, sie liest jeder, sie wiederholt jeder. Die kommen auf allen Programmen, die sind in Zeitungen zu lesen, die sind in Nachrichten zu hören, die sind im Radio zu hören, sie laufen in Endlosschleife in unserem Denken, in unseren Kirchen oft. Und das Interessante ist, das alles heißt überhaupt nicht, dass diese Dinge wahr sind. Nun, es gibt andere Dinge, die sind verborgen, das sind Geheimnisse. Die liest keiner. Die kommen nicht auf dem offiziellen Programm, die stehen nicht auf der Vorderseite unserer Zeitungen, die sind verborgen. Die kann man nicht so einfach bekommen oder entdecken. Man muss von einer überlegenen Seite daran eingeweiht werden. Und das Interessante ist dabei, das alles heißt überhaupt nicht, dass diese Dinge unwahr wären, sondern es kann sogar um die Wahrheit handeln, die uns offenbar wird, die wir brauchen für unser Leben, Leben mit Gott. Über diese Geheimnisse möchte ich jetzt sprechen, über dieses Verborgene, über das nicht, was so einfach man bekommt, als Schleuderware, als nebenbei, sondern man muss darin eingeweiht werden. Man muss tatsächlich Offenbarung darüber bekommen. Matthäus 13, Verse 44 bis 46 aus dem gefährlichen Buch aus der Bibel. Matthäus Evangelium 13, 44 bis 46. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Das Himmelreich gleich einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg, und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte diesen Acker. Wiederum gleich das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Jemand hat mal gesagt, wenn es 2 Türen gäbe, und über die erste stände das Reich Gottes und über die zweite Vortrag über das Reich Gottes, die Deutschen, die würden sich an der 2. Tür einstellen. Warum? Wir mögen abstrakt. Wir wollen gerne, wenn es etwas Geheimnisvolles ist. Oder wir möchten gerne auch Statistiken, wie besonderes Westler. Wir bauen darauf, Statistiken gut aufzuarbeiten, zu analysieren, zu schauen. Das übrigens machen auch Politiker und Wirtschaftsexperten. Warum tun sie das? Man bleibt zur Bevölkerung auf Abstand. Die Zahlen haben keine Gefühle. Die Zahlen sind so, man kann sie gut oder schlecht, aber letztendlich sind sie neutral. Sie erwecken in uns letztendlich keine Gefühle. Wenn wir von 360, 370 Millionen Menschen sprechen, weil die verfolgt werden, weil die Christen sind, das ist erstmal eine Zahl. Was wir wollen, Menschen zu verbinden. Wir wollen, dass jeder versteht, dass jeder einen Teil an diesem Reich, an dieser Gemeinschaft der Christen hat. Dass wir ein Leib, eine Gemeinde, eine Familie Gottes ist. So sieht es dann anders aus. Wenn ich sage, ich und meine Familie, wir sind 6 Personen, das Ehepaar und 4 Kinder, dann ist das nur eine Zahl. Aber wenn ich sie namentlich nenne, wenn ich beginne, über ihre Eigenschaften zu reden, dann ist das was anderes. Wenn wir von Gott sprechen als demjenigen, der einfach Gott ist, allgemein Begriff, dann berührt es letztendlich die Leute nicht so besonders. Wenn wir ihn aber sagen, dass es in Person Jesus Christus, dann plötzlich scheiden sich die Geister. Und das finde ich so spannend und interessant, wenn wir klar Sachen bei Namen nennen. Nicht als Statistik, nicht als Allgemeinbegriff, sondern tatsächlich Klarheit. Das Reich Gottes. Nun, Jesus war anders. Er war ein Praktiker, ein Zimmermann, ein derjenige, der angepackt hat. Wenn er gesprochen hat, so wie auch hier in Gleichnissen, und wenn die Menschen ihn nicht verstanden haben, lag es nicht an mangelnder Intelligenz, sondern an anderen Dingen. Denn er hat das einfach gesprochen. Er ging zu den Menschen und sprach mit ihnen, hat Gemeinschaft mit ihnen gehabt. Sehr persönlich, sehr nah. Und heute geht es um das Reich Gottes. Und wir schauen das an, was wir daraus lernen können und für uns heute mit nach Hause nehmen können. Wie ist das in einem normalen Reich? Also in einem Land bildet sich eine Regierung. Und diese Regierung übt die Macht aus. Das beeinflusst sofort das Leben aller Menschen, die dort leben. Man hat Rechte und Pflichten, man zahlt Steuern und genießt Vergünstigungen. Man bekommt einen Ausweis und es gibt eine Staatsbürgerschaft, es gibt Geld in bestimmter Währung. Durch Erziehung und Bildung werden gewisse Dinge vermittelt und gewisse Werte werden bewusst nicht vermittelt. Das ist auch in jeder Form der Regierung so. Das Reich ist sehr unterschiedlich, in welchem wir leben. Ob das Reich von Olaf Scholz ist oder von Wladimir Putin, ist das ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, in welchem Land man lebt und welche Regierung man hat. Ist auch interessant. Und nun, wie ist es mit dem Reich Gottes? Wie ist es, wenn wir darüber sprechen, was steht darüber in dem Wort Gottes in der Bibel? Das ist da, wo Gott uneingeschränkt, Einfluss hat. Wo Gott in uns regiert. Wo er tatsächlich spricht und redet zu uns. Wo er uns seinen Willen offenbart. Wie ist es mit dem Reich Gottes? Wie ist es, wenn wir mehr und mehr darüber verstehen oder bei uns es sich mehr und mehr Ausbreitung findet, das Reich Gottes in unserem Leben? Also selbstverständlich ist es nicht und das ist nicht immer so einfach zu erklären. Und die Kirche und Gemeinde oder das Reich Gottes sind nicht oft identisch oder zumindest wir sehen das nicht so. Aber das Reich Gottes soll Einfluss gewinnen in unserem Leben und in unserer Gesellschaft. Das wollen wir, das wünschen wir uns. Und oft, zumindest theoretisch, beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wie komme ich dahin zu diesem Reich? Wie kann mir das offenbart werden? Wie komme ich zu dieser Erkenntnis, zu dieser Offenbarung? Dazu brauchen wir drei Dinge und ich möchte die gerne aufzählen. Das erste, das Reich Gottes ist verborgen. Der erste Punkt, das Reich Gottes ist verborgen. Es kann sein, man ist ganz in der Nähe und merkt das nicht. Der Schatz in einem Acker, in einem normalen Acker, was verborgen war, war unsichtbar. War verborgen, war versteckt, es war ein Geheimnis. Wer weiß, wie viele Leute sind daran vorbeigegangen, vielleicht darauf gearbeitet haben. Mag sein, wie viele Leute gehen hier bei euch an der Gemeinde vorbei und merken das nicht. Wie viele hören das Evangelium durchs Radio, Fernsehen oder lesen manchmal das Wort Gottes und die merken es nicht. Es ist ihnen verborgen. Wie viele kommen vielleicht regelmäßig zur Kirche und merken nicht, dass Gott zu ihnen redet. Es ist ihnen tatsächlich verborgen. Der Acker, das ist das Feld, das Territorium, auf dem sich unser Leben abspielt. Und es kann sein, wir sind immer wieder dran an Gott und merken es nicht. Aber es kann sein, dass an einem Tag machen wir die größte Entdeckung unseres Lebens. Und das ist der Punkt 2. Gottes Reich will entdeckt werden. Gottes Reich will entdeckt werden. Dabei kann es ganz unterschiedlich zugehen. Jeder Mensch ist anders und die Situation der Menschen ist anders. Der erste Mann im Gleichnis hat es überhaupt nicht gesucht. Er hat nicht mal probiert. Und plötzlich, wie durch einen Zufall, kommt ihm diesen Schatzfeld zu. Das heißt, es gibt Menschen, die es nie gesucht haben. Ich habe zum Beispiel nie das Reich Gottes gesucht. Ich war bis zu meinem 17. Jahr in keiner Kirche, in keiner Gemeinde, nie besucht. Aber als wir nach Deutschland kamen, ich bin in der Sowjetunion aufgewachsen und geboren und aufgewachsen, da kamen wir hier auf den Bruseberg hier in Bonn und meine Oma war da in der Baptistengemeinde. Und die hat gesagt, heute geht ihr mit mir zur Kirche. Meinen Zwillingsbruder und mich hat sie an die Hand gepackt und sagt, heute geht ihr mit mir zur Kirche. Und man schlägt ja der Oma das nicht ab, ja? Man ist ja nett. Und so bin ich mitgegangen und als ich das Evangelium gehört habe, hat mich das erwischt. Es ist interessant, es gibt Menschen, die es nicht suchen. Die probieren es nicht, die wissen darüber nicht. Und plötzlich fällt einem dieser Schatz zu. Und man ist erstaunt über die Gnade Gottes. Also der erste Mann hat gar nicht gesucht. Und hier, wenn wir den zweiten Typ, also diesen Kaufmann anschauen, zweite Person, war schon lange auf der Suche. Einer, der schon sein Leben lang gesucht hat, hat alles ausprobiert, wahrscheinlich, was es so im Leben gab. Vielleicht New Age und Meditation und sonstige Sachen, aber es war nie das Richtige. Kennen Sie die Leute, die alle suchen? Die sind wirklich suchend und die versuchen in der Religion und in der Erkenntnis und Lebensfreude oder was auch immer oder Selbsterkenntnis, ja. Aber eines Tages bekommen sie die Entdeckung ihres Lebens. Und so ist es erstaunlich. Das heißt, das Reich Gottes, es steht nicht in unserer Macht. Es ist nicht durch unsere Intelligenz, unsere Erziehung alleine oder durch sonstige Sachen, sondern es ist eine Offenbarung Gottes. Jeder muss von einer überlegenen Seite darin eingeweiht werden. Es ist eine Offenbarung. Es ist wirklich was Geheimnisvolles. Und das ist was Großartiges, wenn wir das bekommen. Wie ist es bei uns? Ist der christliche Glaube mehr oder weniger ein Bestandteil unseres Lebens, neben vielen anderen, gehört halt dazu? Oder gibt es in unserem Leben nichts Größeres, nichts Wertvolleres, nichts Schöneres als das Reich Gottes? Jesus Christus und seine Gegenwart ist uns wichtig. Ich war dieses Jahr wieder unterwegs in Vietnam. Und das auch für mich immer wieder interessant zu sehen, wie Menschen leben, wie sie zum Glauben an Jesus Christus finden. Und da habe ich einen Pastor kennengelernt aus dem Stamm Mong. Wir arbeiten unter Mongs, der Stark. Das ist eine kleine, ja klein nicht, aber eine Volksgruppe, die eigene Sprache und Kultur hat und werden sehr stark diskriminiert. Der Pastor war 72 Jahre alt und betreute 72 Gemeinden. Erstaunlich. Er sagte, wie ist deine kleinste Gemeinde, selbst so um die 10 bis 15 Leute und die größte 900. Wie machst du das? Ich vertraue auf Gott, dass er mir Kraft gibt, dass die Brüder mich fahren mit ihren Motorrädern zu einer Gemeinde, zu anderen und so predige ich das Evangelium. Letztes Jahr hatten wir ein schweres Treffen gehabt mit den entführten Kindern aus Nordnigeria, mit den Eltern der entführten Kinder. 9 Monate waren 144 Schüler in den Händen von Boko Haram. Und die Eltern kamen auf uns zu und fragten uns, ob wir ihre Kinder freikaufen können. Was ist das Leben von einem Menschen wert? Was sind wir bereit für unsere Kinder zu bezahlen, zu investieren, in sie zu begleiten? 144 Schüler wurden entführt und wurde Lösegeld verlangt von Terrororganisationen. Und die Eltern weinten und fragten, könnte unsere Kinder uns helfen, nach Hause zu holen? Was ist das Leben von einer Person wert? In dem Fall war $3.000 pro Person, damit sie nach Hause gehen können. Wir haben das bezahlt, damit sie ihre Eltern wieder sehen konnten. Nur als sie kamen, das Problem war noch viel größer, denn zwischen 13 und 17 Jahre alt waren die Kinder. Jungs waren in der Zeit zu Kindersoldaten ausgebildet, schlimme Sachen gesehen. Viele Mädchen kamen schwanger zurück. Wie kann man diesen Menschen Trost spenden? Wie ist es das Reich Gottes? Wie ist es für sie? Wie ist es bei ihnen? Wie können wir diesen Menschen Stärke geben, Unterstützung geben? Und ich denke, diese Erkenntnis über das Reich Gottes ist so wichtig für uns, dass wir auch hier behalten. Und ich bin in vielen Gemeinden unterwegs, auch heute werden Nachmittag wieder woanders predigen, auch über verfolgte Kirche darauf hinweisen, dass wir ein Leib, eine Familie sind, dass wir es schätzen dürfen, hier in einem Land wie Deutschland zu leben. Der Paulus schrieb alles, was ich früher für Gewinn hielt, für das Größte. Gegenüber Christus ist das jetzt nur noch Schaden und Verlust. Ja, alles, was ich bisher hatte und für Christus aufgegeben habe, ist seine Erkenntnis gegenüber nichts als Dreck. Es ist interessant. Wenn wir ihn erkennen, wenn wir verstehen, um was es geht, ist es uns kostbar. Es ist sehr kostbar, das, wenn wir Jesus Christus haben in unserem Leben. Das Reich Gottes, die größte Entdeckung, die Entdeckung unseres Lebens, die alles andere in Schatten stellt. Gott hat versprochen, dass die, die ihn aufrichtig suchen, ihn auch finden werden. Der Kaufmann hat es zu seinem Beruf gemacht, es zu suchen und diese gute Perlen zu suchen. Allerdings ist das noch das dritte notwendig, der dritte Punkt von heutiger Predigt. Wie man so, wenn man einen Schatz gefunden hat, was macht man dann? Der dritte Punkt ist, das Reich Gottes will erworben werden. Das Reich Gottes will erworben werden. Unser Tagelöhner im Gleichnis war ja nicht dumm. Er wusste, dass wenn man diesen Schatz einfach so mitnimmt, wäre es ein Diebstahl. Er hat was gemacht, was legitim war, also im rechten Sinne. Er verbuddelte wieder den Schatz, den er entdeckt hatte, und ging nach Hause. Und was hat er gemacht? Da hat er die Haushaltsauflösung gemacht. Der hat alles verschleudert, alles versteigert, alles verkauft, was er hatte. Wie viele Menschen haben damals wahrscheinlich zu ihm gesagt, wie dumm kann man sein, den trockenen Acker zu kaufen und alles abzugeben, um das nur ein Stück Land zu erwerben, wo kein Haus ist, wo nichts ist. Wie viele Menschen sagen zu anderen, wie kann man so dumm sein, alles für Christus aufzugeben, um ihm nachzufolgen. Wie viele sagen, wie dumm muss man sein, an diesen Jesus festzuhalten. Und das ist gerade der Punkt, wo wir bei den verfolgten Christen auch was lernen können. Was kostet uns, diesen Schatz zu erwerben? Kann sein, dass wir Offenbarung Gottes hatten. Kann sein, dass er vor unseren Augen getreten ist und wir verstehen, wir brauchen ihn. Aber der Preis ist so hoch. Nicht, was Christus bezahlt, sondern was wir aufgeben müssen, um ihn zu erwerben. Uns selbst aufzugeben. Und hier verkauft er alles, was er hatte, um diesen einen Acker zu erwerben. Gottes Reich ist etwas für beglückte Verrückte, so mögen es einige sehen, weil ihnen der Blick für Gottes Herrschaft, für Gottes Reich fällt. Gottes Reich ist kein Schnäppchen, das man einfach so bekommt. Es kostet was, ihm nachzufolgen. Es wird uns herausfordern, an Jesus zu glauben. Und ich habe jetzt in Deutschland weit über 700 Kirchen letzte 17 Jahre besucht. Mit ganz unterschiedlicher Denomination und Prägung. Und was mir auffällt, unser Christentum, unser Bekenntnis zu Christus wird immer schwächer. Das ist das, was ich sehe. Ich sehne mich nach Leidenschaft der Puritaner. 17. 18. Jahrhundert. Ich sehe nach Menschen, die alle bereit waren, alles dafür zu geben, um ihn zu erwerben. Und zwar nicht nur so, dass sie sich als Christen nannten, sondern bereit waren, dafür alles aufzugeben. Erstaunlich. Ein anderer Mann hier in unserem Gleichnis ist der Kaufmann. Er hat schon lange gesucht. Und da plötzlich entdeckt er die kostbarste Perle. Vielleicht viele schon haben diese Perle in seiner Hand gehalten. In der Hand gehalten. Aber der Preis war ihnen zu heiß, zu voll, alles abzugeben. Was er tat, er verkaufte alles, was er hatte, alle Perlen, alles, was er davor erworben und gesammelt hat, um die eine kostbare Perle zu erhalten. Der Tagelöhner verkaufte alles, was er hatte, der Kaufmann verkaufte alles, was er hatte. Billiger war der Schatz, diese Perle ist nicht zu haben. Das waren keine Verlustgeschäfte, sondern der Hauptgewinn ihres Lebens. Das Leben unter Gottes Herrschaft kostet ganze Hingabe. Und das ist Hauptgewinn unseres Lebens. Wir können es nie weg, wir können nie verstehen bis zum Schluss, wie viel das letztendlich bedeutet, was wir erworben haben. Aber wir werden immer wieder mehr Erkenntnis gewinnen, wenn wir mit Jesus unterwegs sein werden. Gott hat Anspruch auf unser Leben, unsere Zeit, unser Geld, unsere Lebensgestaltung. Alle Ehre, alles gehört ihm. Er möchte darüber verfügen, nicht nur etwas wegzunehmen, damit uns etwas wegnehmen kann, sondern um uns noch mehr sich zu offenbaren. Und das ist das Großartige. Deswegen bin ich froh, nach Deutschland irgendwann mal gekommen zu sein, um hier Christus zu erwerben, ihn kennengelernt zu haben. Und die ganze Family kam zum Glauben an Jesus Christus. Und letztes Jahr durfte ich meinen Papa beerdigen, der ist 85 geworden. Und das für mich war eine Freude, denn wir alle glauben an Jesus Christus. Es ist wert, für ihn unterwegs zu sein. Es ist wert, an ihn zu glauben. Es ist wert, das Leben neu zu überdenken. Was bin ich bereit, dafür aufzugeben? Noch einmal, Gottes Reich ist verborgen. Das ist der erste Punkt. Der zweite, Gottes Reich will entdeckt werden. Und das dritte, Gottes Reich will erworben werden. Ich hoffe, dass du heute etwas mitnehmen kannst. Und auch mit jetzt identifizieren können mit den verfolgten Christen. Ich will gerne zum Schluss beten und dann wieder zurück an die Leitung hier übergeben. Herr Jesus Christus, zuerst bist du es. Du hast alles hingegeben, aufgegeben, den Himmel, alle irdischen Privilegien, allen Besitz, dein Leben, um uns zu erwerben. So wertvoll sind wir dir. Für jeden einzelnen von uns hättest du das getan, denn jeder und jeder ist mehr als eine Perle wert für dich. So siehst du uns und so liebst du uns. Bitte öffne uns die Augen für dich und deine Liebe, dein Reich des Himmels und was es bedeutet, dir zu gehören. Gib uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung, dich zu erkennen. Erleuchte die Augen unseres Herzens, dass wir wissen, was die Hoffnung deiner Berufung ist und wie groß Reichtum des Erbes für die, die dir gehören. Zeig uns, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der du in denen wirkst, die an dich glauben. Mach uns groß das, was du getan hast und bewusst, was du nun von uns erwartest. Und wie wir zu dir kommen, wie wir deine Herrschaft und deine Macht verstehen. Dein Reich sich in unserem Leben immer sichtbarer wird. Schenk deinen Mut, die an der Schwelle von deiner Herrschaft stehen, dass sie nötige Schritte machen, um Vertrauen in dich zu schöpfen. Bitte gib Vollmacht für die Verkündigung deiner Herrschaft, damit geschieht, was dein Wort sagt. Komm mit dem Heiligen Geist und bewirke Umkehr, wo Menschen, Gemeinden oder auch Kirchen unter dem Mantel der Frömmigkeit von dir weglaufen, wo wir uns verstecken, weil wir wissen, dass wir unwürdig sind, dass wir Sünder sind. Danke dir, dass du alles erworben hast. Danke dir, dass wir in deinem Reich leben dürfen. Und danke dir, dass du alles in deiner Hand hältst, unser Leben. Und wir dürfen miteinander uns freuen auf das, was kommen wird. Danke dir, Vater, in dem Namen Jesu. Amen. Amen. Danke euch. Und jetzt